Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmergedanken und Steuerbildung. Meine Aufgabe ist es Ihnen, dabei zu helfen, Ihre Steuerlast auf ein Minimum zu reduzieren und ein erfolgreiches Unternehmen und ein großes Vermögen aufzubauen, das Ihnen Freiheit und Zeit zurückgibt. Dabei möchte ich Ihnen zwei Werkzeuge mit an die Hand geben. Das erste ist die E-Book-Version meines Buches Steuerbildung und der bodenständige Unternehmer. Darin finden Sie eine praktikable Anleitung, wie Sie als Unternehmer statt Steuern zu bezahlen, das Geld in Ihren Vermögensaufbau umlenken können. Und als zweites habe ich Ihnen ein Analysetool aufgesetzt. Anhand von rund 50 Fragen ermittelt es, wie gut Sie steuerlich und rechtlich aufgestellt sind, und Sie erhalten einen personalisierten Auswertungsbericht per E-Mail, in dem für Sie Maßnahmen zusammengestellt sind, die Ihnen helfen, Ihre Situation zu verbessern. E-Book und Analysetool sind 100% kostenlos, wenn Sie die Links in der Beschreibung nutzen. Klicken Sie drauf, ich hoffe, es bringt Sie weiter, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Wäre es nicht eine feine Sache, wenn Sie Ihr Eigenheim komplett von der Steuer absetzen könnten? Im letzten Video haben wir uns angeschaut, ob und wie das über Ihre GmbH möglich ist und ob es sich lohnt. Die Nachteile dabei stechen allerdings gleich ins Auge. Sie können in der GmbH Ihre Immobilie nämlich niemals komplett steuerfrei verkaufen. Das Risiko, Ärger mit dem Finanzamt zu bekommen, ist doch recht hoch. In diesem Video schauen wir uns deshalb eine charmante Alternative an. Sie kaufen Ihr Eigenheim nämlich über eine Familienstiftung und verknüpfen die Stiftung mit Ihrem Betrieb, damit der Hauskauf aus Ihrem Gewinn finanziert wird. Und zwar bevor Sie Steuern bezahlen und nicht danach. Wir gehen dabei auf folgende Aspekte genauer ein. Erstens, wie funktioniert das Modell genau und was ist dabei zu beachten? Zweitens, was bringt das Ganze in Zahlen? Dafür rechnen wir anhand eines Beispiels einmal durch, was Ihnen das Ganze wirklich an Steuern sparen würde. Und wir fragen uns, wo die Probleme des Modells ganz praktisch liegen. Denn Sie ahnen es wahrscheinlich schon, die Patentlösung zum Steuersparen gibt es nicht. Stattdessen ist es immer eine Abwägungssache zwischen Vor- und Nachteilen. Die stelle ich Ihnen dar. Mein Name ist übrigens Erik Breusche. Ich bin Steuerberater und helfe bodenständigen Unternehmern, Steuern zu sparen und die Steuerersparnisse so zu investieren, damit sie Vermögen aufbauen, das ihnen Freiheit und Unabhängigkeit verschafft. Schauen wir uns zunächst einmal kurz das Problem an. Wenn Sie ein Eigenheim kaufen wollen, dann müssen Sie das im Standardfall aus versteuertem Geld tun. Heißt, der Gewinn vor Steuern, den Sie erwirtschaften müssen, um das Haus zu bezahlen, liegt noch einmal deutlich höher als das Geld, was Sie brauchen. Da zudem die wenigsten von uns mehrere hunderttausend Euro auf dem Konto liegen haben, werden Sie den Kauf zu großen Teilen per Kredit von der Bank finanzieren. Bedeutet, zum Kaufpreis kommen zudem nochmal Zinsen hinzu, die Sie ebenfalls aus versteuertem Geld bezahlen müssen. Die Kombination aus Steuern und Zinsen führt dabei zu recht absurden Ergebnissen. Nehmen wir einmal an, Sie möchten ein Haus hier im Schwarzwald auf dem Land für 500.000 Euro erwerben. Dazu kommen die Kaufnebenkosten von rund 10%, und da es sich um ein älteres Haus handelt, kalkulieren Sie 40.000 Euro an erstmaligen Renovierungskosten ein. Das Haus kostet Sie damit nicht nur, wie im Exposé des Maklers angegeben, 500.000 Euro, sondern in Summe 590.350 Euro. Dazu kommen die Zinsen für das Geld von der Bank. Wenn Sie 90.350 Euro an Eigenkapital bringen und sich 500.000 Euro von der Bank leihen, dann bezahlen Sie rund 313.700 Euro an Zinsen, bis Sie den Kredit abbezahlt haben. Dabei bin ich von konservativen 3,8% Zins pro annum ausgegangen, was für Selbstständige derzeit normal ist, und 2% anfänglicher Tilgung. Wie die Konditionen bei Ihnen tatsächlich sind, sei einmal dahingestellt. Primär geht es hier ja nur darum zu sehen, wie das ganze Bild aussieht. Wenn man Zinsen und die Hauskosten addiert, dann sieht man, das Haus kostet über 904.000 Euro. Dazu müssen Sie diesen Betrag aus Ihrem Netto stemmen, also nachdem der Staat seinen Teil über die Steuern von Ihrem Gewinn genommen hat. Wenn wir davon ausgehen, dass Ihr Grenzsteuersatz bei 44,31% liegt, was ja wahrscheinlich auch sein wird, da Sie im Regelfall sich schon 6.000 Euro im Monat in Gehalt ausbezahlen müssten, um die Kreditkosten und Ihre Lebenshaltungskosten in unserem Beispiel zu decken, dann kostet das Haus Sie in Summe über 1,6 Millionen Euro an Bruttogehalt bzw. Gewinn der GmbH. Das ist enorm und stellt ein Problem dar, denn durch die ungünstige Kombination aus Kosten im Privatbereich und im Steuerabzug müssen Sie fast dreimal so viel verdienen, wie Sie eigentlich an Kaufpreis an den Verkäufer bezahlen. Versuchen wir nun, diese Problematik einmal zu lösen, indem wir eine Steuergestaltung bauen, über die Sie die Kosten von der Steuer absetzen können und sich gleichzeitig Einkommensteuer sparen, weil sie sich weniger an Gehalt aus der GmbH ausbezahlen müssen. Dafür nutzen wir mein 3-Ebenen-Modell zur Steuerstrukturierung. Anhand der 3 Ebenen erkennen Sie auch schnell einen der Hauptgründe, warum der Großteil der Unternehmer und Selbstständigen so viel an Steuern bezahlt. Denn der Großteil nutzt lediglich eine Ebene oder hauptsächlich eine Ebene, in die sein gesamtes Einkommen fließt. Das ist die Konsumebene. Dort unterstellt der Staat aber, dass man all sein Einkommen verkonsumiert. Und da Konsumfähigkeit in Deutschland besteuert werden soll, zieht er bis zu 50% an Steuern vom Einkommen ab. Wenn Sie Steuern sparen wollen, dann ist es hingegen sinnvoll, Ihr Einkommen je nach Zweck im Betriebsbereich oder im Vermögensbereich zu bündeln und damit entweder nur 30% oder 0 bis 15,825% an den Steuern zu bezahlen. In den Konsumbereich lässt man dann nur so viel abfließen wie tatsächlich nötig und hält auch dort seinen Steuersatz niedrig. Mit diesem Modell könnte in unserem Fall zum Beispiel Folgendes Sinn machen. Nicht Sie persönlich kaufen das Eigenheim im Konsumbereich, sondern eine Familienstiftung, die Sie gegründet haben, im Vermögensbereich. Im nächsten Schritt vermietet die Stiftung die Immobilie an Sie privat. Steuerlich führt es dazu, dass die Stiftung Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hat und die Hauskosten von der Steuer absetzen darf. Gleichzeitig bezahlt sie maximal 15,825% Steuern. Im besten Fall gestalten wir das Ganze aber so, dass sogar ein Verlust entsteht und gar keine Steuern anfallen. Dazu verknüpfen wir die Stiftung mit ihrem Betrieb und lassen so Geld aus dem Betriebsbereich in den Vermögensbereich abfließen, was Ihnen durch das Steuergefälle von 30% auf 0% bzw. 15,825% nochmals Steuern spart. Schauen wir uns zuerst einmal den Hauskauf in der Stiftung an. Um die Steuerauswirkungen dort zu berechnen, müssen wir ein paar Sachen beachten. Als erstes darf nicht der gesamte Hauskauf von der Steuer abgesetzt werden. Stattdessen nimmt man an, dass bei fast jedem Immobilienkauf ein Grundstück und ein Gebäude mitverkauft wird. Nur der Gebäudeteil darf dabei von der Steuer abgesetzt werden. Wenn wir einmal annehmen, dass die Immobilie zu 80% auf das Gebäude und zu 20% auf den Grund und Boden aufgeteilt wird und ein Abschreibungssatz pro Jahr von 2% greift, dann ergeben sich damit 8.805,60 € pro Jahr an steuerlichen Ausgaben für den Kauf. Die Renovierungskosten und die Zinsen dürfen dazu als Ausgabe in voller Höhe angesetzt werden, sobald sie anfallen. Als Vermieter trägt die Stiftung zunächst auch die laufenden Nebenkosten wie Wasser, Heizungskosten, Grundsteuer und sowas, ja, bevor die Kosten auf den Mieter umgelegt werden. Hier nehmen wir einmal 2,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche im Monat an. Wenn das Haus in unserem Beispiel 160 Quadratmeter hat, ergeben sich damit 4.800 € an Kosten pro Jahr. Und wie im letzten Video zur GmbH will ich nun die privaten Kosten sauber mit dem Mietmodell der Stiftung vergleichen. Deswegen berechnen wir zunächst einmal die Steuerauswirkung über die Gesamtlaufzeit des Darlehens. Nach 28,06 Jahren ist das Haus ja abbezahlt. Zumindest wenn man annimmt, dass der Zins stabil bleibt. Wenn wir unsere steuerlichen Kosten, also AFA, Renovierung, Zinsen und laufende Nebenkosten auf diese Zeit hochrechnen, ergeben sich 735.514 € an Ausgaben, die die Stiftung trägt. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite stehen ja auch noch Einnahmen für die Stiftung. Schließlich vermietet die Stiftung uns das Haus. Normalerweise würde man als Investor eine möglichst hohe Miete ansetzen, damit alle Kosten gedeckt sind. Hier für uns ist das aber nicht zielführend. Schließlich wollen wir so wenig wie möglich privat bezahlen. Steuerlich muss man dabei in vielen Fällen, wenn man sowas macht, aufpassen. Wenn jetzt zum Beispiel eine GmbH dem Gesellschafter verbilligt ein Haus vermieten würde, dann wäre das problematisch, denn die GmbH muss das unter fremdüblichen Konditionen tun. Nur dann akzeptiert das Finanzamt die Ausgaben. Der Grund ist, dass bei der GmbH zunächst einmal alle Ausgaben betrieblich sind. Wenn man nun aus privaten Gründen des Gesellschafters zu wenig Miete verlangt, dann verschiebt man quasi private Ausgaben in den Betrieb. Und um diese Unstimmigkeit zu beseitigen, unterstellt das Gesetz, dass man keine Ausgaben bzw. zu wenig Einnahmen der GmbH geschaffen hat, sondern eine Gewinnausschüttung stattdessen vornimmt. Bei der Stiftung ist es aber glücklicherweise nicht so, denn die Stiftung hat keine Eigentümer und kann deswegen auch keinen Gewinn an sie ausschütten. Das kann das Gesetz ihnen nicht unterstellen. Sie kann nur Zuwendungen im Rahmen des Stiftungszweckes machen. Und bei der Stiftung ist auch nicht alles zwingend betrieblich, wie bei der GmbH, sondern bei ihr gibt es auch einen außerbetrieblichen Bereich, also praktisch einen Privatbereich der Stiftung, in der Ausgaben liegen können, die einfach nicht von der Steuer abgezogen werden dürften. Wenn man mit diesem Wissen die Situation sauber ausgestaltet, gibt es deutlich weniger Probleme mit dem Finanzamt. Deswegen bietet sich hier auch die Nutzung in der Vermögensebene an. Bei der Stiftung gelten auch grundsätzlich erst einmal die ganz normalen Regelungen für die Vermietung. Also die auch gelten, wenn Sie als Privatperson an jemand anderes vermieten würden. Glücklicherweise gibt es da für die Wohnraumvermietung die sogenannte 66%-Grenze im Gesetz. Das haben Sie bestimmt schon mal gehört. Solange Sie mindestens 66% der ortsüblichen Marktmiete verlangen, wird der Stiftung unterstellt, dass sie entgeltlich vermietet und die Kosten dürfen ihr nicht gestrichen werden. Und diese Regelung nutzen wir und gehen so nah wie möglich an die Grenze ran in unserem Gestaltungsbeispiel. Die ortsübliche Marktmiete ist die Warmmiete einer nach der Art, Lage und Ausstattung vergleichbaren Wohnung. Um die Höhe zu bestimmen, schaut man grundsätzlich dafür auf den Mietspiegel, zumindest wenn es einen gibt. Wir nehmen bei unserem Häuschen im Schwarzwald an, dass der Mietspiegel bei 8,80 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche liegt. Dazu kommen die 2,50 Euro an Nebenkosten. Auf 160 Quadratmeter macht das also 1.808 Euro an Vergleichsmiete. Davon 66% ist die unterste Grenze, damit das Finanzamt die verbilligte Vermietung der Stiftung an Sie auch anerkennt. Wir gehen aber zur Sicherheit etwas höher auf 70% und bauen damit einen kleinen Sicherheitspuffer ein. Denn es könnte ja sein, dass wir einen Fehler in unserer Berechnung gemacht haben oder die Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete nicht stimmt. Und das Letzte, was wir wollen, ist, dass das Finanzamt deswegen die Kosten in der Stiftung streicht. 1.265,60 Euro pro Monat ist damit die Miete, die wir an die Stiftung bezahlen. Die Mieteinnahmen abzüglich der Ausgaben in der Stiftung ergibt den Betrag, den die Stiftung dann versteuern muss. Wenn wir das alles ebenfalls auf die Darlehenslaufzeit hochrechnen, ergibt sich nach Abzug der Kosten 309.361 Euro an Verlust aus der Vermietung, also rund minus 11.024 Euro pro Jahr. Gut, an dieser Stelle fehlen uns aber jetzt noch zwei Bausteine. Um sauber vergleichen zu können, müssen wir nämlich zum einen wissen, wie hoch die Steuer auf das zusätzliche Geschäftsführergehalt der GmbH ist, das wir bezahlen müssen, damit wir diese Miete auch aus unserem Netto stemmen können. Und als zweites muss irgendwie Geld in die Stiftung kommen, denn sie macht ja Verlust und kann so den Kredit der Bank nicht zurückbezahlen. Die Frage der Steuer im Privatbereich ist leicht zu beantworten. Im Monat bezahlen Sie ja 1.265,60 Euro an Miete. Um herauszufinden, wie viel Bruttogehalt Sie aus der GmbH benötigen, müssen wir rückwärts rechnen. Der Steuersatz dafür schwankt, je nachdem, wie viel Sie sich im Gesamten ausbezahlen, wie hoch Ihr Einkommen ist. Das Ganze nicht zu verkomplizieren, nehmen wir jetzt aber einmal konservativ an. Sie liegen immer noch im Grenzsteuersatz von 44,31%. Auch wenn Sie wahrscheinlich niedriger liegen, weil Sie sich nun ja deutlich weniger Geld in den Privatbereich auszahlen müssen, um die Kosten zu decken. Damit brauchen Sie 2.272,58 Euro an Bruttogehalt, nur um die 1.256,60 Euro netto zu stemmen. Hochgerechnet auf die Gesamtlaufzeit von 28,06 Jahren sind es also 765.223,26 Euro, wovon 339.070,43 Euro an den Staat über die Lohnsteuer gehen. Nun zur zweiten Frage. Wie kommt das Geld in die Stiftung? Und zwar am besten so, dass Sie dabei noch Steuern sparen. Wir müssen die Stiftung dafür irgendwie sinnvoll mit Ihrem Betrieb verknüpfen. Und dafür gibt es unzählige Möglichkeiten. Ich habe Ihnen einmal 6 Stück herausgesucht. Die erste ist wohl die einfachste. Die Stiftung kann nämlich Gesellschafterin der GmbH sein. Bedeutet, immer wenn die GmbH Gewinn ausschüttet, dann landet das Geld direkt in der GmbH. Oder die Stiftung hält eine Marke, die sie an die GmbH im Rahmen einer Lizenz überlässt. Damit hätte sie Lizenzeinnahmen und die GmbH Betriebsausgaben. Die Stiftung könnte sich aber auch atypisch oder typisch still an der GmbH beteiligen und damit Gewinn aus dem Betrieb absaugen. Oder aber die Stiftung ist zum Beispiel Eigentümerin einer Gewerbeimmobilie, die sie der GmbH vermietet, wodurch sie Mieteinnahmen erwirtschaftet. Und alternativ könnte die Stiftung auch bewegliche Wirtschaftsgüter, wie zum Beispiel ein PKW, an die GmbH vermieten und damit Erträge erwirtschaften und sich finanzieren. Jeder dieser Wege wirkt sich ganz unterschiedlich auf die Steuern aus, verursacht unterschiedlich viel zusätzliche Verwaltung und bringt natürlich auch steuerliche und finanzielle Risiken und Nachteile mit sich. Wenn die Stiftung zum Beispiel Gesellschafterin der GmbH ist, dann erhält sie auf die Dividende eine Steuerfreistellung durch den § 8b Körperschaftssteuergesetz, wodurch die Stiftung nur 0,79125% an Steuern auf die Gewinnausschüttung bezahlt. Allerdings gibt es dann keine Steuervergünstigung auf der Ebene der GmbH. Die zahlt weiterhin 30%, wodurch man zusammen bei rund 30,55% wäre. Die anderen Möglichkeiten verschieben den Gewinn von der GmbH an die Stiftung. Das heißt, in der GmbH mindert sich die Steuer um 30%, weil dort Betriebsausgaben angesetzt werden. Bei der Stiftung fällt Steuer an, weil Einnahmen vorliegen. Diese Einnahmen der Stiftung werden dann mit anderen Einkünften der Stiftung verrechnet. Nachdem dann noch ein Freibetrag abgezogen wurde, fällt auf das Ergebnis in den meisten Fällen Steuer in Höhe von 15,825% an. Im besten Fall bauen Sie sich über die Verknüpfung zwischen GmbH und Stiftung, also ein Steuergefälle, zwischen Betrieb und Vermögen, das Ihnen aktiv Steuern spart. Welche Verknüpfung Sie dabei am besten wählen, kommt hochgradig auf Ihren Einzelfall an. Der Teufel steckt dabei im Detail. Besonders da jede Variante nicht nur Steuern spart, sondern auch eigene Nachteile und zusätzliche Verwaltung mit sich bringt. Wir nehmen als Beispiel hier einmal die Lizenzvergabe. Die Stiftung trägt zum Beispiel auf ihren eigenen, also auf den Namen der Stiftung, eine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Das kann zum Beispiel ein Logo sein, das die GmbH nutzen möchte. Und für diese eingetragene Marke kann die Stiftung dann Nutzungslizenzen vergeben. Im nächsten Schritt wird ein Lizenzvertrag zwischen der Stiftung und ihrer GmbH aufgesetzt. Darin verpflichtet sich die Stiftung, der GmbH die Marke für bestimmte Produkte und Dienstleistungen exklusiv zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Und im Gegenzug bezahlt die GmbH eine Vergütung. Man könnte das Ganze zum Beispiel so aufsetzen, dass von den Umsätzen, die der GmbH aus der Markennutzung entstehen, jährlich 2% an die Stiftung zu bezahlen ist. Bei der Ausgestaltung der Konditionen im Vertrag sind Sie dabei recht frei. Wichtig ist nur, dass Sie sich Gedanken dazu machen müssen, was vorliegen muss, damit das Ganze fremdüblich ist. Ansonsten akzeptiert das Finanzamt die Höhe der Lizenzgebühr nämlich nicht. Wenn Sie zum Beispiel 1 Million Euro an Umsätzen durch die Nutzung der Marke generieren, würde das bei 2% Lizenzgebühr in unserem Beispiel zu 20.000 Euro führen, die Sie so verschieben. Diese 20.000 Euro sind Betriebsausgabe der GmbH. Dort erhalten Sie also als Steuernachlass von 30%, das sind 6.000 Euro. Auf der Seite der Stiftung führt die Lizenz grundsätzlich zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. So ähnlich also wie die Vermietung von Immobilien. Im selben Paragraphen, in dem auch die Immobilienvermietung geregelt ist, finden Sie nämlich auch Einkünfte aus der zeitlichen Überlassung von Rechten wie der Markennutzung. In der Stiftung sind die 20.000 Euro dann also eine Einnahme. Und wenn wir die Steuer darauf berechnen wollen, müssen wir uns das Einkommen der Stiftung im Gesamten anschauen. Wir haben ja bereits einen Verlust von 11.024,99 Euro pro Jahr durch die Vermietung des Eigenheims. Dazu kommt jetzt noch, ganz vereinfacht, der Überschuss aus der Lizenzvergabe von 19.500 Euro. Ich habe ja einmal 500 Euro an Kosten abgezogen, die für die Lizenz und Ähnliches pro Jahr anfallen. In Summe ergibt sich, dass 8.475,01 Euro an Einkünften bei der Stiftung anfallen. Nun bekommt die Stiftung ja noch einen jährlichen Freibetrag von 5.000 Euro, den sehen wir auch ab. Und wenn wir von den verbleibenden 3.475,01 Euro die Steuer berechnen, die Stiftung bezahlt ja nur 15,825% Steuern, ergeben sich jährlich 549,92 Euro an Steuern in Summe, die die Stiftung zu bezahlen hat. Wenn Sie nun diese Zahlen sehen, dann ahnen Sie schon, dass sich das rein finanziell gesehen wahrscheinlich sehr lohnen kann. Wir fassen es gleich zusammen. Lassen Sie mich aber noch kurz etwas zu den Nachteilen des Lizenzmodells im Speziellen sagen. Mir ist nämlich wichtig, dass Sie sich nicht zu sehr auf die Steuerersparnis versteifen oder vielleicht sogar den Eindruck bekommen, dass diese Gestaltungsmodelle mal eben so im Vorbeigehen gebaut werden können oder es gar keine Nachteile gäbe. Als erstes produziert die Eintragung der Marke Kosten. Das sind einmal die Gebühren beim Patent- und Markenamt und viel wichtiger, Sie brauchen wahrscheinlich einen Rechtsanwalt, der das Ganze anständig umsetzt. Solche spezialisierten Rechtsanwälte kosten gutes Geld. In den meisten Fällen zu Recht. Denn im Standardfall wollen Sie die Marke auch anständig schützen können und dafür muss die Eintragung sauber umgesetzt werden. Aber Sie müssen diese Kosten eben einplanen. Dann gibt es auch verschiedene Faktoren, die ein Risiko darstellen. Damit das Finanzamt das Ganze anerkennt, muss für die Fremdüblichkeit zum Beispiel gewährleistet sein, dass der Lizenzvertrag auch tatsächlich wie vereinbart umgesetzt wird. Wenn es der GmbH einmal schlecht geht und sie keinen Gewinn macht, muss die Lizenz trotzdem bezahlt werden. Und Sie müssen penibel darauf achten, dass die Lizenzgebühr auch ordentlich und pünktlich in der richtigen Höhe in Rechnung gestellt und überwiesen wird. Fehlt es an einer von diesen Voraussetzungen, kann das Finanzamt Ihr Modell nämlich mangels tatsächlicher Durchführung des Vertrags kippen. Dazu kommt, wenn Sie das Logo, das Sie eintragen lassen wollen, bereits in der GmbH nutzen und die Stiftung darauf nun einfach eine Marke einträgt, können Sie das Finanzamt Ihnen unterstellen, dass Sie einen Vermögenswert aus der GmbH ausgeschüttet haben, den Sie dann privat der Stiftung zugeführt haben, also geschenkt haben. Das würde zu einer Steuernachzahlung im Rahmen einer verdeckten Gewinnausschüttung und zu Schenkungssteuer führen. Meiner Meinung nach wäre das zwar rechtlich nicht richtig, solche Überlegungen sind aber aus Betriebsprüfungssicht durchaus nachvollziehbar. Dieses Risiko müssen Sie also im besten Fall absichern, zum Beispiel über die richtigen Klauseln im Geschäftsführervertrag oder durch eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt. Oder Sie kalkulieren das Risiko eben mit offenem Auge ein. Dann sind Lizenzgebühren grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig. Wenn Umsatzsteuer abgeführt werden muss, müssen auch Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuererklärungen für die Stiftung abgegeben werden. Und das produziert Arbeitsaufwand und Kosten. Irgendjemand muss das schließlich tun. Und dazu muss man ehrlich sagen, dass das Lizenzmodell in dieser Form sehr selten in der Praxis genutzt wird. Vom Grundsatz her ist das kein Problem. Das Gesetz lässt es ja explizit zu. Aber praktisch bedeutet das, dass das Finanzamt unter Umständen kritisch auf das Modell schauen wird. Ein Betriebsprüfer wird es vielleicht auch nicht gleich verstehen und gerade deswegen umso genauer prüfen. Heißt für Sie, Sie benötigen einen guten Steuerberater, der Sie bei der Umsetzung gegen das Finanzamt vehement vertritt. Wenn Ihr Steuerberater nicht fit genug in diesem Bereich ist, bezahlen Sie das persönlich über eine hohe Steuernachforderung. Das war jetzt eine Auswahl der Nachteile, die das Ganze mit sich bringt. Je nach Ausgestaltung Ihres Einzelfalls kann es bei Ihnen auch noch andere geben. Das sollte Ihnen bewusst sein. Aber jetzt zurück zur Frage, ob sich unser Modell finanziell lohnt. Wenn Sie die Immobilie privat ohne Gestaltung kaufen, dann sieht das Ganze so aus. Es fallen für den Kauf und die Renovierung inklusive Zinsen rund 904.000 Euro an Kosten an. Dazu kommen die Bewirtschaftungskosten über die Laufzeit des Darlehens bis zur Schuldenfreiheit, die wir pauschal mit 2,50 Euro auf 160 Quadratmeter pro Monat angenommen haben. Um das alles zu bezahlen, brauchen Sie in Summe Auszahlungen von 1,865 Millionen Euro vor dem Abzug der Einkommens- bzw. Lohnsteuer. Beim Stiftungsmodell sieht es dann hingegen anders aus. Hier trägt die Stiftung die Kosten und vermietet Ihnen gleichzeitig die Immobilie vergünstigt. Damit erzielt sie einen Verlust. Diesen Verlust darf sie mit den Lizenzeinnahmen verrechnen, über die wir Geld aus der GmbH ziehen. Da die GmbH somit Steuern spart und die Stiftung Steuern bezahlt, müssen wir beides mit einkalkulieren. In Summe ergeben sich für die Stiftung Steuern in Höhe von 15.430 Euro über die 28,06 Jahre. In der GmbH ergibt sich ein Steuernachlass von 168.360 Euro, wenn wir mit 30% auf die bezahlten Lizenzgebühren rechnen. Und realistischerweise müssen wir auch die Mehrkosten des Lizenzmodells herausrechnen. Da die Kosten ebenfalls die Steuern mindern, habe ich 84,175% davon hinzugerechnet. In Summe macht das beim Stiftungsmodell 1,236 Millionen Euro an Kosten für das Haus. Wenn wir den Privatkauf mit dem Modell vergleichen, sehen wir, Sie würden sich über die nächsten 28,06 Jahre 628.558 Euro an Kosten sparen. Also jedes Jahr rund 22.400 Euro. So, was denken Sie? Hört sich das attraktiv an? Ich finde, was die Zahlen angeht, ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Was Sie aber ebenfalls mit einbeziehen sollten, sind einige Nachteile, die die Stiftung allgemein mit sich bringt. Aber zuerst, falls Sie regelmäßig zu Steuergestaltungen und Vermögensaufbau lesen möchten, ich schreibe zweimal im Monat einen kostenlosen Infobrief per E-Mail. Den Link dazu finden Sie unten in der Infobox. Und damit es Sie auch direkt weiterbringt, schenke ich Ihnen die E-Book-Version meines Buches Steuerbildung und der bodenständige Unternehmer, wenn Sie den Infobrief abonnieren. Im Buch geht es auf 232 Seiten um sinnvolles Steuern sparen für Unternehmer und wie Sie steueroptimiert investieren, damit Sie Vermögen aufbauen, das Ihnen Freiheit und Unabhängigkeit verschafft. Okay, zu den Nachteilen der Stiftung. Zuerst einmal, Sie brauchen mindestens 100.000 Euro an Vermögen, um die Stiftung zu gründen. Je nach Bundesland auch etwas mehr. Dann braucht die Stiftungsgründung etwas Zeit und sollte gut durchdacht werden, damit Ihnen die Stiftung auch wirklich lange etwas bringt. Wenn Sie das Eigenheim dann über die Stiftung kaufen, muss Ihnen klar sein, dass Sie erst nach 10 Jahren das Haus wieder steuerfrei verkaufen können. Im Privatbereich geht es ja jederzeit, zumindest bei eigengenutzten Immobilien. Die Stiftung nutzt ja aber das Haus da nicht selbst, sondern vermietet es an Sie persönlich und damit gelten andere Regeln. Dann müssen Sie wissen, dass die Stiftung in Deutschland alle 30 Jahre fiktiv stirbt und damit Erbschaftssteuer, die sogenannte Erbersatzsteuer, anfällt. Das muss kein Problem sein, da es hier bei der richtigen Ausgestaltung, bei der Stiftungsgründung, recht hohe Freibeträge dann nach den 30 Jahren gibt. Aber es könnte ein Problem werden, wenn sich zu viel Geld und Wert in der Stiftung ansammelt. Dann sollten Sie die Erbersatzsteuer als Ausgabe schon frühzeitig einplanen. Dazu fallen in der Stiftung diverse Erbschaftssteuerbefreiungen weg. Wenn Sie im Privatbereich ein Eigenheim vererben, dann kann es bei der derzeitigen Rechtslage sein, dass das Eigenheim steuerfrei bei der Erbschaftssteuer gestellt wird, zum Beispiel wenn die Erben in die Immobilie einziehen. Das fällt beispielsweise über das Stiftungsmodell sicher weg. Und wenn Sie die Immobilie irgendwann wieder aus der Stiftung herausholen wollen, zum Beispiel um sie Ihrem Ehepartner oder Ihren Kindern zu verkaufen, dann fallen Ihnen verschiedene Grunderwerbsteuerbefreiungen weg. Denn die Stiftung wird behandelt wie eine eigene fremde Person. Das kann dann dazu führen, dass sich Modelle, die zum Beispiel die AFA heben wollen, nicht mehr rechnen. Sie sehen also, da gibt es doch einiges zu beachten. Am besten haben Sie einen guten Steuerberater an der Hand, der mit Ihnen denkt und auch mit Ihnen gestaltet. Wenn Sie mehr zu den steuerlichen Grundlagen der Familienstiftung erfahren wollen, gerade blende ich Ihnen ein Video dazu ein. Klicken Sie drauf. Ich hoffe, es bringt Sie weiter. Eine gute Zeit wünsche ich Ihnen. Ihr Erik Preusche.